Frau Lunacek, Sie waren gerade im Kosovo. Nach 6 Monaten gibt es da endlich eine Regierung. Wie bewerten Sie das?
Also ich finde auch, dass es gut ist, dass es endlich eine Regierung gibt. Es war bei der Wahl vor einem halben Jahr so, dass hier sehr wohl man schon sagen kann, dass die Bevölkerung für eine Veränderung gestimmt hat. Die bisher regierende Partei PDK hatte verloren, wurde zwar weiterhin Erste, und es gab dann ja auch eine Koalition von mehreren quasi früheren Oppositionsparteien, die da gemeinsam an die Regierung wollten. Das ist ihnen nicht gelungen. Jetzt gibt es eine große Koalition gemeinsam mit den Minderheiten, wo die auch gemeinsam eine Zweidrittelmehrheit haben, also eine Verfassungsmehrheit haben. Die Veränderung, die die Bevölkerung wollte, die müssen die jetzt umsetzen. Ja. Ob sie das wirklich schaffen, werden wir erst sehen. Ja. Ich wünsche es der kosovarischen Bevölkerung. Ich wünsche es auch uns in der EU, dass hier wirklich was weitergeht bei den Reformen. Ich hoffe, es passiert, sagen wir mal so. Ja. Die Zeichen, also Sie haben zum Beispiel, sind wieder 21 Minister, davon nur 2 Frauen. Das ist kein gutes Zeichen, denn es gibt im Kosovo sehr viele, sehr gute Frauen, auch in den Parteien, die jetzt an der Regierung sind. Das wäre gut, hier auch den Frauen im Kosovo zu vermitteln. Ihr habt auch was zu reden. Und was die Reformen betrifft, so müssen sie einfach Verschiedenes angehen. Die Wirtschaftslage wird immer schlechter. Ja, in den letzten Monaten gab es auch kaum mehr Investitionen, weil niemand genau wusste, wer denn das Sagen haben wird. Da müssen sie rasch was tun. Es nehmen auch wieder die Asylanträge in der EU, also vor allem auch über Serbien nach Ungarn zu. Gerade auch seit der Ankündigung, dass es diese Koalition geben wird. Das ist wirklich ein Zeichen dafür, dass viele, vor allem junge Leute, wenig Hoffnung sehen, dass sich was verändert. Ich habe in meinen Gesprächen mit den neuen, also Regierungschef und Vize, Isa Mustafa und Hashim Saci, sehr klar gemacht, dass wir auch von der Europäischen Union, auch vom Europäischen Parlament her verlangen, dass sie jetzt wirklich Reformen ansetzen. Und das geht hinein bis in die eigenen Strukturen, was den Kampf gegen Korruption betrifft. Ja. Bei der öffentlichen Auftragsvergabe, bei all den Dingen, hier gehört Transparenz und Klarheit her, dass es keine Bestechungen, keine korrupten Fälle geben darf. Und ich hoffe, dass sie hier wirklich auch so quasi auch das Steuergeld, das sie haben, ja, auch für den öffentlichen Nutzen einsetzen.
Nun versucht ja die EU da ein bisschen nachzuhelfen. Stichwort Eulex. Dummerweise ergibt sich nun, dass die Eulex das Problem in den eigenen Reihen hat. Wie schwierig ist es da, glaubwürdig Druck zu machen?
Diese Vorwürfe der Korruption innerhalb von Eulex, die sind ja noch nicht bewiesen. Ja. Die haben aber, weil so etwas biegt dann, wenn eines ausgesprochen wird und wenn auch Unklarheit herrscht, ob es so war oder nicht, das hat sicherlich der Europäischen Union insgesamt, ja, und dieser größten Zivilmission, die Europäische Union hat, sehr geschadet. Ich bin sehr froh, dass Frau Mogherini, die neue Außenbeauftragte, gleich nach ihrem Amtsantritt das getan hat, was ich und andere aus dem Europaparlament, sobald wir das gehört haben, gefordert haben, nämlich einen unabhängigen Experten einzusetzen, der hier auch Untersuchungen führt. Den gibt's. Der wird auch einige Reisen in den Kosovo machen, wird dann Ende Jänner und dann die Endfassung Ende März vorlegen. Das wird auch öffentlich sein. Das ist auch notwendig. Und ich hoffe, er wird klären können, was da war. Ja, weil es steht sozusagen Vorwurf gegen Vorwurf. Und das darf so eine Mission nicht an sich hängen lassen. Ja, das muss aufgeklärt werden, so rasch als möglich. Und wenn es wirklich so war, dann gehören auch die Schuldigen bestraft. Da darf es keinen Pardon geben. Noch etwas zu Eulex. Es ist mir schon auch wichtig zu sagen, dass Eulex in den Jahren, die sie jetzt im Kosovo sind, sehr wohl auch einiges weitergebracht hat. Ja, also es ist im Bereich der Justiz, ist einiges verbessert worden. Es sind auch Leute tatsächlich, die kriminell waren oder wo es Korruption gegeben hat, sind auch im Gefängnis. Ja. Aber die ganz Großen, ja, wo man gehofft hat, dass es ja auch wieder da hat es Probleme gegeben, an entweder nicht genügend Beweise. Es hat auch lange gedauert, bis wirklich Zeugenschutz vorhanden ist. Das ist immer noch nicht ganz umgesetzt. Hier haben aber auch die Länder, die bei Eulex mitmachen, also EU-Mitgliedstaaten plus USA, Kanada, waren auch teilweise sehr zögerlich, wenn es zum Beispiel darum ging, Zeugen zu schützen, um ihnen eine neue Identität zu geben. Ja. Ein großes Problem, das wir auch haben von Seiten der Mitgliedstaaten, dass viel zu wenig wirklich gute Richter und Staatsanwältinnen entsendet werden. Ja? Also das ist auch etwas, wo wir in der EU auch selber sagen müssen und die Regierungen, da müssen wir auch mehr drauf schauen.
Zusammenarbeit Serbien, Kosovo, Belgrad, Pristina, da gab es ja den Dialog vermittelt, moderiert von der EU. wenn man mal Bilanz zieht, wie läuft das?
Da ist sehr wohl einiges weitergegangen. Also es waren anfangs alle sehr skeptisch, ob das überhaupt gehen wird, ob das der richtige Weg ist. Ich finde, dass Frau Ashton hier einiges erreicht hat, nämlich, dass es ihr überhaupt gelungen ist, die beiden, also sowohl die Regierungschefs, aber auch sogar die Präsidenten, also Präsident und Präsidentin, haben sich getroffen. Das hat es ja vor ein paar Jahren, war das nicht einmal vorstellbar. Ja? Und das verändert schon auch was. Ich meine, man muss dazu sagen, auch die jeweiligen Premierminister, die kennen sich ja alle. Ja? Es ist ja nicht so, als ob sie sich noch nie begegnet wären, auch noch in Jugoslawien-Zeiten. Ja? Also insofern ist das gegeben. Es gibt Fortschritte, es gibt dieses Abkommen vom Frühling 2013, das Problem liegt jetzt in der Umsetzung. Hier wurde noch zu wenig getan. Ich finde, vor allem auch von der serbischen Seite gibt es große Widerstände, wenn es dann in die Details geht. Auch im Kosovo muss einiges noch mehr geschehen. Die Möglichkeit von beiden Seiten, die Grenze zwischen Kosovo und Serbien drüber zu fahren, Leute zu besuchen, das ist viel besser möglich. Es ist immer noch nicht gut. Ja? Aber das war auch vor ein paar Jahren, war das nicht möglich. Aber es ist leider immer noch so, dass wenn Sie von Wien nach Pristina fliegen, müssen Sie über Kroatien, Bosnien und Albanien, statt dass man direkt über Serbien fliegt. Ja, das ist immer noch nicht geregelt. Die Kosovaren haben immer noch für die Handynummern Vorwahlen aus Monaco und Slowenien, weil es die Einigung immer noch nicht gibt, dass es die eigene geben soll. Ja? Also das sind einfach mühsame Prozesse. Ich würde mich sehr freuen, wenn es gelingen würde, dass die 5 EU-Mitgliedstaaten, die immer noch nicht diesen jüngsten Staat Europas anerkannt haben, das endlich tun. Sie tun es ja nicht deswegen, weil ihnen die kosovarischen Serben so wichtig sind, ja, sondern sie machen es wegen der eigenen Minderheiten, allen voran Spanien mit den Katalanen. Und ich sage ihnen immer, wissen Sie, wenn Sie mit dem Kosovo vergleichen, die Lage der Katalanen, ja, dann ist das ein völlig falscher Vergleich. Denn keine der demokratischen Regierungen Spaniens oder der Slowakei oder Rumäniens oder der anderen Staaten hat mit der eigenen Minderheit das getan, was Milosevic mit den Kosovo-Albanern gemacht hat. Ja? Vertrieben, ermordet, war zum Teil Genozid. Ja? Also das ist nicht vergleichbar. Sie hören da leider zu wenig auf mich, aber das wäre wirklich gut. Es würde auch Eulex erleichtern. Eulex muss statusneutral handeln. Ja? Wenn die Immunität eines Mitarbeiters, des Staatsanwaltes, wie es ja jetzt passiert ist, also der nicht mehr beschäftigt war, aufgehoben werden soll, zumindest zum Teil, muss das gehen bis über Unmig in New York. Ja? Das ist absurd. Ja. Das ist ein Staat, auch wenn es viele Probleme gibt drinnen. Ja. Aber die haben andere auch.
Großes Thema im Moment, Dschihadisten. Da taucht auch Kosovo auf als ein Hotspot. Neben Bosnien und Sandjak, dort werden mit die meisten rekrutiert. Es führen auch Linien immer wieder nach Wien. Tschetschenen spielen da eine Rolle und so weiter. Wie sehen Sie das denn in dieser Region, Westbalkan? Wie groß ist das Problem wirklich und was kann man dagegen tun?
Es stimmt, es gibt sowohl Kosovo, Bosnien, Sie haben es erwähnt, Sandschak, es gibt auch Verbindungen zu Österreich. Österreich hat sehr viele Flüchtlinge zur Zeit der Balkankriege aufgenommen, aus Bosnien, auch aus dem Kosovo. Es waren auch viele sogenannte Gastarbeiterfamilien ja schon viel früher, auch in Österreich, wie auch in Deutschland zum Teil. Aber im Verhältnis haben wir auch gerade Bosnien-Flüchtlinge, glaube ich, über 70.000 damals auch aufgenommen, die auch geblieben sind. Und ja, es gibt es. Ich habe auch im Kosovo jetzt selbst mit Regierungsvertretern auch darüber gesprochen. Die haben mittlerweile, wissen sie auch, dass das ein Problem ist. Es gibt auch ein sehr hartes Gesetz, ja, gegen jene, die weggehen und eventuell zurückkommen. Der Hintergrund ist in dem sehr säkulären Kosovo wohl in zwei Dingen zu sehen. Zum einen die soziale Lage, ja, wo gerade, jetzt sage ich nicht Islamisten, aber islamische Organisationen mehr machen, als es der Regierung gelungen ist, ja, um Leuten zu helfen, ja, um irgendwelche Dinge zu zahlen. Wo aber auch der Einfluss von der Türkei und auch von einigen Ländern aus dem Golf, also arabischen Raum, sehr wohl viel zum Beispiel mehr an Moscheen bauen. Das ist ja grundsätzlich jetzt nicht schlecht, ja, aber in dem sehr säkularen Kosovo, mit der schwierigen sozialen Lage, gibt es da sehr wohl auch welche, die versuchen zu rekrutieren, nicht gleich für IS, sondern einfach auch für durchaus islamistische Bewegungen. Es gibt auch im Kosovo eine Partei, die jetzt auch an der Regierung ist, jetzt auch wieder an der Regierung ist. Also derselbe Minister, der zuerst Gesundheitsminister war, ist jetzt der Umweltminister. ich denke, hier ist die Notwendigkeit vor allem der neuen Regierung, tatsächlich die soziale Lage zu verbessern. Und das heißt Schulsystem, das heißt Gesundheitssystem, das heißt Jobmöglichkeiten zu schaffen. Das wäre eine wichtige Sache. Und da ist in der Vergangenheit zu wenig passiert und hat hier geöffnet Möglichkeiten und manche folgen diesem Weg leider. Ja.
Ich habe vor ein, zwei Jahren mit einem homosexuellen Aktivisten gesprochen in Pristina. Das Gespräch fand unter annähernd konspirativen Umständen statt. Er hat mir damals auch erzählt, dass es sehr viel Druck gab. Wie bewerten Sie die Lage von Homosexuellen im Kosovo im Moment? Wie kann man sie verbessern?
Ich habe selbst, als ich begonnen habe, 2009 Berichterstatterin zu sein, gleich zu Beginn auch einmal nachgefragt, wo gibt es denn da Lesben und Schwule? Ich bin selbst lesbisch, habe schon lange Geschichte auch in der Bewegung dabei und in allen Ländern, wo ich hinfahre, versuche ich auch zu klären, weil ich weiß, es gibt sie überall. Ja? Und habe damals eine lesbische Frau kennengelernt, die vor 15 Jahren auch massive Probleme damit hatte, weil sie es öffentlich gemacht hat. Die Igor Rugova, die jetzt die Leiterin des Kosovo-Frauennetzwerkes ist und mittlerweile nicht mehr diese Befürchtungen hat oder haben muss, die sie früher hatte. Ich habe damals auch einen schwulen Aktivisten kennengelernt, damals der einzige, der auch einmal im Fernsehen war. Ich habe jetzt drei Gruppen getroffen, Lesben- und Schwulenorganisationen mit ungefähr 10 Leuten, die haben sich mit mir zusammengesetzt und haben erzählt, was alles mittlerweile möglich ist und besser geworden ist. Nicht, dass alles gut ist. Ich habe sehr genau mitgekriegt im Dezember 2012, als ein junges Magazin, Kosovo 2.0, die haben eine Ausgabe gemacht zu Sexualität. Und da kam halt auch Homosexualität vor. Und die hatten einen wunderschönen, finde ich, Bericht drinnen von der Igor Rugova und Lepa Mladenovic, eine Lesbe aus Serbien. Die beiden haben sich in Kriegszeiten kennengelernt oder schon bevor der Krieg begonnen hat. Und sich befreundet und sind heute noch gute Freundinnen. Ich kenne beide und die haben so ihre Geschichte erzählt, wie in Briefen, wie das war, dass eine Serbin und eine Kosovo-Albanerin in Zeiten, wo es kaum Freundschaften gab, ja, als zwei Lesben sich befreundet haben und diese Geschichte beschrieben. Die wollten das auch dort vorlesen und da hat es eben einige Islamisten gegeben, die hier, bevor das begonnen hat, in das Lokal sind, die Möbel zerschlagen haben. Sie haben niemanden verletzt, ja, aber sie haben klargemacht, das wollen sie nicht. Sind dann wieder weg, die haben dann trotzdem begonnen, diese Lesung zu machen. Und dann später am Abend sind die aber wieder vor dem Gebäude erschienen und haben laut gebrüllt und geschrien. Es wurden dann einige verhaftet, ja, aber das war sozusagen auch das, wo viele gefunden haben, jetzt müssen wir was tun. Ja. Und wo auch die Regierung mittlerweile auch einen Beauftragten hat im Premierministeramt, dezidiert auch ein Antidiskriminierungsgesetz jetzt endlich in die Wege geleitet wurde und es schon von offizieller Seite her auch die Bereitschaft gibt, auch gegen Homophobie vorzugehen. Es hat sogar der jetzige Parlamentspräsident Kadri Veseli in seiner Rede nicht nur Serbisch gesprochen, was gut war, sondern er hat auch die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender-Personen erwähnt, was mich in dem Fall positiv erstaunt hat. Ja. Also es ist besser geworden, es ist lang noch nicht gut. Ja.
Besten Dank.